Athlet, ganz kurz, dieser Podcast bleibt zu 100% werbefrei und somit stets authentisch und die einzige Bitte, die ich je haben kann, ist es, dass du diesen Podcast bewertest und teilst, damit wir noch mehr Menschen erreichen und so die Fitnessindustrie von innen heraus revolutionieren können. Die Bewertung dauert keine 10 Sekunden und verbrennt garantiert nicht mehr als 5 Kalorien, aber das würde mir die Welt bedeuten und viel wichtiger, ebenso das Leben von jemand anderem verändern. Ich danke dir und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuesten Episode.
Dennoch ist es eben nicht der heilige Gral für ein langes Leben, für das Maximieren der eigenen Gesundheit, auch wenn es ganz beliebt ist, das aktuell im Internet so zu propagieren.
Willkommen zum No Bullshit Body, bei dem wir über die bewiesenen Strategien zur Traumfigur sprechen, neueste Studien analysieren und über das notwendige Mindset philosophieren, damit du leichter Fett verlierst, besser Muskulatur aufbaust und ultimativ mehr Spaß auf deiner Fitnessreise hast. Vor über 10 Jahren habe ich mir immer eine nahbare und authentische Quelle gewünscht, frei von Bro-Science, Mythen, Photoshop oder Anabolika. Und dieser Podcast ist mein Versuch, dir all das zu ermöglichen, was ich mir selbst jahrelang so sehr gewünscht habe. Viel Spaß beim Hören und noch mehr Erfolg bei der Umsetzung.
Wir schreiben das Jahr 2024 und noch immer diskutieren wir darüber, welche Ernährungsweise wohl die gesündeste, die beste und auch die effektivste zum langfristigen Fettverlust sein sollte. Und das Thema Fasten poppt hier immer wieder ganz an vorderster Front auf. Es gibt einfach Themen, die kann man nicht totkriegen, die kommen immer wieder auf und intermittierendes Fasten, Fasten generell, Heilfasten und sind einer dieser Punkte, die einfach immer wieder nach oben gespült werden. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar das Gefühl, dass das Fasten oder das grundsätzliche Nicht-Essen so beliebt ist wie noch niemals zuvor, so sehr gepusht wird auf Social Media wie noch niemals zuvor und einen regelrechten Hype erlebt. Wie so sehr viele Dinge, die aber in Anführungsstrichen relativ unwissenschaftlich sind oder aber sich von den wirklichen Wirkmechanismen zu einem gesünderen und auch längeren, aber auch fettärmeren Leben immer weiter entfernen. Es gibt hier viele große Vertreter, vor allem im englischsprachigen Segment, die sich groß dafür stark machen, dass Kalorien nicht wichtig wären, solange man einfach nur nichts essen würde. Ist übrigens mein Lieblingshumor, zu sagen, Kalorien haben keinen Effekt und Kaloriendefizit funktioniert nicht. Deswegen hör einfach komplett auf zu essen. Ist mein persönlicher Lieblingshumor. Nichtsdestotrotz möchte ich all das zum Anlass nehmen und ein weiteres Mal über das Fasten sprechen. Vor allem im Hinblick auf den Fettverlust, aber auch im Hinblick auf unsere eigene Gesundheit und quasi mit dir hier heute gemeinsam einen aktuellen Blick in die Wissenschaft werfen. Standpunkt 2024. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich schon länger kein Verfechter mehr bin vom intermittierenden Fasten oder vom Fasten jeglicher Art. Auch wenn ich selbst, und das wissen, glaube ich, viele von euch da draußen noch nicht, 3 Jahre lang am Stück selber intermittierendes Fasten betrieben habe. Das muss, boah, jetzt schlag mich tot, 2016 bis 19, glaube ich, gewesen sein oder 16 bis 18, also das Jahr 16, 17 und 18, habe ich striktes intermittierendes Fasten betrieben, immer nach der 16 zu 8 Methode, da kommen wir aber auch später noch drauf zu sprechen, weil ich ebenso ein ganz großer Verfechter davon war, zum Beispiel, dass die Wachstumshormone, die erhöhte Wachstumsproduktion dann ja den Muskelaufbau unterstützen würde, was ein in sich komplett unlogisches Argument ist, dass die Fettverbrennung ja viel besser funktionieren würde und. Aber jedenfalls nehme ich all das als Anlass, damit wir hier nochmals über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gemeinsam sprechen können und damit du wirklich up to date bist und einordnen kannst, wenn du mal wieder einen Post zum Thema Fasten siehst und wie du darüber denken kannst und ob die Argumente sinnig sind oder auch, ob du selber Fasten praktizieren solltest oder vielleicht, was du beachten kannst, wenn du dich dafür entscheidest, zumindest das intermittierende Fasten als ein Werkzeug anzuwenden. Grundsätzlich, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir vom Fasten reden? Es gibt ja verschiedene Arten des Fastens, vom kompletten Verzicht von jeglicher Kalorienzufuhr über mehrere Tage und Wochen, über das sogenannte Intervallfasten, wo die Nahrungszufuhr zeitlich auf eine bestimmte Phase des Tages oder der Woche begrenzt wird, bis hin zu Formen wie dem sehr modernen Proteinfasten oder der schlimmeren Version dessen, dem Saftfasten, was ich auch leider noch immer wieder im Internet sehe, was noch immer sehr stark propagiert wird, auch von großen TV-Persönlichkeiten, die sich dann in Werbedeals einfangen lassen und dann propagieren, dass sie Saftfasten machen würden. Schwierige Thematik. Anyways, quasi bei den Fastenperioden gibt es verschiedene Formen, wo dann auch nur einzelne bestimmte Lebensmittel oder Nährstoffe erlaubt sind. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Generell wird jedoch dann immer von einem Fastenzustand gesprochen, wenn der Verdauungs- und Absorptionsprozess der vorherigen Mahlzeit komplett abgeschlossen ist und der Körper somit auf die Verbrennung körpereigener Nährstoffe angewiesen bzw. zurückgreifen muss. Körpereigene Nährstoffe umfasst dabei Fett aus dem Fettgewebe, Kohlenhydrate aus den Glykogenspeichern, Aminosäuren aus den Organ- und Muskelgewebe und im späteren Verlauf auch Ketonkörper, die aus Fetten gebildet werden. Das aktuelle, auch sehr gehypte Proteinfasten, bei denen in der Fastenphase trotzdem Protein gegessen wird, ist also im Grunde gar kein echtes Fasten. Zwar hat eine aktuelle Studie gezeigt, dass 40 Gramm Whey-Protein vor dem Training auf ansonsten nüchternen Magen die Fettverbrennung im Vergleich zu Wasser allein nicht beeinträchtigt, aber ob das die anderen postulierten gesundheitlichen Vorteile des Fastens aber auch unberührt lässt, ist im Grunde mehr als fraglich, aber dazu später auch gerne nochmal mehr. Die am häufigsten propagierten Form des Fastens, beziehungsweise die bekannteste Form des intermittierenden Fastens, ist wahrscheinlich mit Abstand das Intervallfasten. Die fünf häufigsten Formen sind dabei die 16:8 Methode, 18:16, also ein anderes Zeitfenster, oder 20:4. Das heißt, man isst täglich nur in einem sehr kleinen Zeitfenster und fastet grundsätzlich für 16, 18 oder 20 Stunden. 16:8 ist die sogenannte Lean Gains Methode, das ist das, was ich damals gemacht habe. 20:4 ist die sogenannte Warrior Diät. Also das Ganze ist auch immer schön unterlegt mit sehr schönen Begriffen, die dann suggerieren, was dann das Resultat dazu ist. Ne? Lean Gains, fettfreier Aufbau, fettfreie Muskelmasse, die dadurch entsteht. Warrior Diät ist nur für echte Krieger geeignet. Wenn du ein echter Mann, wenn du eine echte Königin sein willst, dann musst du die Warrior Diät machen, wie unsere Vorfahren. PS, Klammer auf, keiner weiß, wie sich unsere Vorfahren wirklich ernährt haben. Paleo Diät, auch ein ganz schwieriges Thema. Dann gibt es aber auch die 5:2 Diät, bei denen man 2 Tage vollständig fastet pro Woche und an 5 Tagen sich einfach ganz normal ernährt. Dann hast du das Alternate Day Fasting, also ein Tag wird gefastet, ein Tag wird gegessen, dann wird wieder gefastet, dann wird wieder gefastet und so weiter und so fort. Eat, Stop, Eat, 1 bis 2 Tage vollständiges Fasten pro Woche. Die restlichen Tage werden dann normal gegessen, also so ein Mischmaß oder so ein Mittelding zwischen 5:2 und Alternate Day Fasting, gibt halt einfach nur andere Begriffe dafür. Oder das sogenannte OMAD Fasten, beziehungsweise das eine Ernährungsfasten, was aber auch unter die Kategorie des intermittierenden Fasten fällt, zu Deutsch One Meal a Day, quasi noch strikter, noch kleiner als die Warrior-Diät, also das 20:4. Hier isst man quasi wirklich nur noch eine einzige sehr große Mahlzeit am Tag, häufig am Abend des Tages. Wann genau, kann ich nicht sagen, aber ich mutmaße mal eher Richtung Abend hin, Richtung Abendbrot hin, dass man quasi wirklich gar nichts den ganzen Tag über isst und dann aber eine sehr, 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 sehr große Mahlzeit hat, bis man komplett voll ist. Und dann beendet man den Tag auch wieder mit dem Essen und dann beginnt quasi das nächste Fastenfenster wieder. Wie sinnvoll ist jetzt aber Fasten tatsächlich für den Fettverlust? Zunächst müssen wir ganz klar einmal festhalten, dass Gewichtsverlust nicht gleichzusetzen ist mit Fettverlust und umgekehrt. Ein Fehler, den die meisten Menschen machen, was tatsächlich in der Praxis dazu beitragen kann, dass der Fettverlust eher schlechter bzw. moderater läuft, weil man zum Beispiel eine ganz falsche Annahme hat. Denn man kann auf der einen Seite viel Gewicht verlieren, ohne dass dieses Gewicht dabei aus Körperfettgewebe stammen muss, und auf der anderen Seite kann man auch sehr viel Fett verlieren, während man aber auch nicht leichter auf der Waage wird. Also eine klassische Body Recomposition, sprich wir verlieren auf der einen Seite Fett und bauen aber auch gleichzeitig neue Muskulatur auf, was dann halt auf der Waage sich in einem Stillstand äußern kann, wir aber gleichzeitig wahnsinnig viel Fett verlieren und natürlich die Körperkomposition dann aber eine ganz, ganz andere ist. Den Unterschied macht der Anteil an abgebauter Magermasse in Form von Muskelmasse, Organgewebe und Körperwasser. Um Fett und Gewicht zu verlieren, braucht es aber zweifelsfrei ein Kaloriendefizit. Das ist reine Physik und geht zurück auf das erste Gesetz der Thermodynamik. Wenn ich nichts esse bzw. keine Kalorien zu mir nehme, bin ich somit zwangsweise in einem Kaloriendefizit. Solange ich dann in der Zeit, wo ich dann wieder Nahrung zu mir nehme, dieses Defizit nicht ausgleiche, verliere ich langfristig an Gewicht und auch an Fettmasse. Ein aktuelles Studienreview zeigt daher, dass Intervallfasten bei den meisten, aber nicht bei allen Menschen, zu einem automatisierten Kaloriendefizit und Gewichtsverlust beitragen kann. Solange man zusätzlich dazu in der Nicht-Fastenphase ausreichend Protein zu sich nimmt und auch trainiert, wird man davon auch größtenteils Körperfett verlieren. Also definitiv ja, man kann mit Fasten selbstverständlich Körpergewicht und auch Fett verlieren. Hier müssen wir aber klassischerweise zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden. Und das ist quasi nicht das Nichtessen, was dafür verantwortlich ist, wenn es dann dazu kommt, dass wir dann Fett verlieren oder Fett verlieren können. Es ist das Kaloriendefizit, welches hier den kausalen Ursprung bildet. Häufig ist das Weglassen von Snacks und Zwischenmahlzeiten oder das generell die Implementation des intermittierenden Fastens dazu beiträgt, dass man eine bessere Lebensmittelauswahl trifft, die dann halt dazu beiträgt, dass man sich nicht komplett überkonsumiert, nicht in einem Kalorienüberschuss sich länger befindet, sondern in einigen Fällen ganz im Gegenteil automatisch sich in einem Kaloriendefizit befindet. Hier entsteht dann aber halt häufig der Denkfehler und die falsche Schlussfolgerung, dass das Nichtsessen dafür verantwortlich ist, anstatt das Kaloriendefizit. Es ist also, und damit habe ich diese Podcast-Episode ja auch schon begonnen, ein Werkzeug. Es kann funktionieren, aber man muss sich immer über die kausalen Ursprünge und Hebelmechanismen im Klaren sein, um eine saubere Entscheidung für sich und die Zukunft treffen zu können. Weil ansonsten, und das ist ja das, was im echten Leben passiert, haben die Leute auf einmal Angst vor dem Frühstück. Denken, dass das Frühstück automatisch dick machen würde, dass es ungesund wäre zu frühstücken, dass es die Lebenszeit verkürzen würde und. Und dann essen sie halt irgendwie mal ein Brötchen oder essen mal eine Kleinigkeit und haben dabei ein unfassbar schlechtes Gewissen. Und genau dieses schlechte Gewissen braucht man halt eben nicht haben. Der Krux an der ganzen Sache ist aber, dass man den gleichen oder möglicherweise sogar einen besseren Effekt erzielen könnte, wenn man das Kaloriendefizit mit regelmäßigen, proteinreichen Mahlzeiten abdeckt. Die Mahlzeiten sind dann vielleicht etwas kleiner, aber gleichmäßig über den Tag verteilt und ich rede hier nicht von kleinen Snacks alle 1 bis 2 Stunden, sondern 3, 4 oder möglicherweise 5 größeren Hauptmahlzeiten anstatt 1 bis 2 großen Binge-Eatings am Ende des Tages. Dafür gibt es viele Beweise aus der Wissenschaft. So zum Beispiel auch eine brandneue Langzeitstudie über 12 Monaten an 90 übergewichtigen Probanden. 30 der Teilnehmer sollten 16 Stunden am Tag fasten. Weitere 30 sollten ein Kaloriendefizit aber mit gleichmäßigen Mahlzeiten einhalten und die restlichen 30 sollten nichts von beiden machen und dienten als Kontrolle. Am Ende verlor die Fastengruppe im Durchschnitt 4,61 Kilogramm Körpergewicht, die Defizitgruppe ca. 800 Gramm mehr. Der Unterschied war aber statistisch nicht signifikant, ist auch nicht so wahnsinnig groß, beweist aber, dass beides funktioniert und das eine tendenziell vielleicht sogar etwas besser. Die Kontrollgruppe verlor logischerweise kein Gewicht, sondern nahm sogar leicht an Gewicht zu. Das spiegelt ja auch die Realität wider, dass wir im Durchschnitt gesehen im Erwachsenenleben 1 Kilogramm an Körpergewicht zunehmen pro Jahr. Und wenn man nichts macht, nehmen halt die meisten Menschen einfach weiter an Gewicht zu, werden dicker, leben ungesünder, vor allem wenn sie keine gesundheitlichen Interventionen anwenden. Ähnlich wie Fasten führen viele verschiedene Diäten zu einem spontanen, sprich automatischen Kaloriendefizit. Ein aktuelles, groß angelegtes Studienreview mit Meta-Analyse zeigte aber, dass alle Diäten zu vergleichbaren Resultaten führen, solange a) die Kalorienaufnahme und b) die Proteinzufuhr identisch gewesen sind. Ein großer Haken hat jedoch das Fasten aus meiner Sicht und besonders auf den langfristigen Fettverlust. Mal abgesehen von dieser Thematik, dass wir halt Angst oder Panik vor einem eventuellen Frühstück entwickeln können. Wir wissen nämlich aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, dass unsere Muskelmasse zu 90% darüber bestimmt, wie hoch und aktiv unser Stoffwechsel ist. Und je mehr Muskulatur wir aufgebaut haben über die Jahre, umso leichter wird es uns fallen, langfristig schlank zu bleiben. Wenn wir unseren Kalorienverbrauch und den damit verbundenen Langzeit-Diät-Erfolg steigern wollen, sollten wir deshalb Muskelmasse nicht nur halten, sondern bestmöglich auch weiter aufbauen und maximieren. Aktuelle Daten zeigen allerdings ganz klar, dass Intervallfasten im Gegensatz zu einer regelmäßigen Nahrungszufuhr klar unterlegen oder sogar kontraproduktiv sein wird, was den Muskelaufbau angeht. Die Wissenschaft empfiehlt nämlich hier so seine Proteinzufuhr bzw. seine proteinreichen Mahlzeiten auf 3 bis 6 Mahlzeiten über den Tag hinweg gleichmäßig zu verteilen. Dies wird bestmöglich den Muskelaufbau stimulieren und maximieren und somit auch indirekt beitragen, damit wir möglichst einfach langfristig schlank sein können und auch bleiben. Wie sieht es jetzt aber mit religiösem Fasten aus? Aktuell befinden wir uns im Fastenmonat Ramadan und viele Muslime fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das schließt sowohl die Nahrung als auch das Wasser mit ein. Grundsätzlich ein Monat Ramadan fasten wird einen definitiv nicht signifikante Muskelmasse kosten. Wir werden nicht groß Muskulatur verlieren, besonders nicht immer dann, wenn wir weiterhin aktiv im Krafttraining sein werden. Vor allem aber auch dann, wenn man darauf achtet, vor dem Training das Richtige zu essen. Das ist natürlich eine Frage des Zeitmanagements und wie es tatsächlich machbar ist. Wenn religiöses Fasten für dich ein Thema ist, aus welchen Gründen auch immer, und du dich dazu zumindest entschließen kannst, nach dem Fastenbrechen noch zu trainieren, was natürlich jetzt am Anfang vor allem des Ramadans jetzt noch möglich ist, dann kommt aber die Zeitumstellung, dann kommt langsam der Sommer, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn es aber grundsätzlich für dich geht, gibt es grundsätzlich gute Neuigkeiten, denn eine aktuelle Studie untersuchte die Auswirkung von nüchternen Training auf die Kraft und den Muskelaufbau im Vergleich halt zu einem nicht nüchternen Training. Dazu verglich man zwei Gruppen von bereits sehr fortgeschrittenen Athleten während des Ramadans. Die eine Hälfte trainierte vor dem Fastenbrechen, die andere hatte zunächst eine Pre-Workout-Mahlzeit und ging folglich etwas später ins Training. Die Gruppe, die vor dem Training essen durfte, baute dabei signifikant mehr Kraft im Kreuzheben und im Kniebeugen auf. Außerdem gab es einen Trend hinzu zu einem besseren Erhalt der Muskelmasse mit anständiger Pre-Workout-Mahlzeit. Also auch hier ein großes Minuspunkt fürs Fasten grundsätzlich. Das gilt auch für das Training morgens. Die nüchterne Gruppe berichtete außerdem, dass sie sich im Training mehr anstrengen musste, um ihre maximale Leistung abrufen zu können. Wundert mich sehr wenig. Wenn also auch du aus religiösen oder sonstigen Gründen fasten möchtest, achte zumindest unbedingt darauf, vor dem Training eine leicht verdauliche Protein- und Kohlenhydratquelle zu dir zu nehmen. Mein Favorit sind hier zum Beispiel Reisflocken oder Reisgrieß, aufgekocht mit Wasser und dazu etwas Obst und unser Tasty Whey oder Easy Whey, also grundsätzlich schnell verdauliches, hochwertiges Protein. Okay, denkst du dir jetzt, alles klar, Sead, Fettverlust habe ich verstanden. Das hat eher mit dem Kaloriendefizit zu tun. Wir reden hier von einer positiven Korrelation, aber das ist eben keine Kausalität. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie sieht es denn mit den gesundheitlichen Vorteilen aus? Denn deswegen faste ich ja wirklich. Ich will kein Fett verlieren. Ich möchte gesünder leben. Ich möchte, dass mein Darm mal weniger zu tun hat oder was auch immer. Grundsätzlich. Durch Fasten länger und gesünder leben zu wollen, ist ja einer der, wie soll ich sagen, Hauptargumente all der Befürworter, die wir so im Internet finden. Häufig wird dabei über die sogenannte Autophagie gesprochen, die durch das Fasten erhöht ist und den Selbstreinigungsprozess des Körpers darstellt bzw. ankurbeln soll. Die meisten Menschen, die über Autophagie sprechen, haben dabei aber eigentlich gar keine Ahnung, was Autophagie in Wirklichkeit überhaupt ist und wie Autophagie tatsächlich funktioniert. Was genau dahinter steckt, haben wir auch schon in einer vorigen Podcast-Episode abgehandelt, in der Episode 190. Für die genauen Details hört da einfach gerne nochmal rein. Aber kurz zusammengefasst, ja, Autophagie umfasst eine Reihe an wichtigen Prozessen im Körper, der geschädigte Zellen abbaut und recycelt. Und ja, Fasten erhöht tatsächlich die Autophagie. Aber jetzt kommt's. Autophagie findet zu jeder Sekunde in deinem Körper statt, egal ob du gerade gegessen hast oder ob du dich gerade abhungerst und quasi dich in einem gefasteten Zustand befindest. Studien zeigen zudem ebenso, dass übergewichtige Menschen eine höhere Autophagie-Aktivität vorweisen als normalgewichtige Menschen. Eine höhere Autophagie bedeutet also nicht grundsätzlich automatisch, dass wir einen gesunden Körper haben. Und Autophagie ist auch nichts, was nur im Fastenzustand stattfinden wird. Zahlreiche Studien, wie wir es zeigen, dass eine erhöhte Autophagierate vor allem durch körperliche Aktivität und ein Kaloriendefizit erzeugt werden können. Und das genauso stark oder noch stärker als beim vollständigen Fasten. Dass Fasten die Autophagie erhöht, liegt also einzig und allein daran, dass weniger Kalorien konsumiert werden als verbrannt werden am Ende des Tages. Dadurch steigt der Bedarf, alte bzw. beschädigte Zellen schneller abzubauen, um Energie zu erzeugen, damit die Lücke des Kaloriendefizits geschlossen werden kann. Wenn wir jetzt also das Thema Autophagie vom Tisch haben, bleibt aber immer noch im Raum die Frage stehen, ob wir trotzdem durch das Fasten unsere Lebenserwartung weiter steigern können. Studien an Mäusen und Primaten beobachten nämlich, dass sie länger leben, wenn sie fasteten, nicht aber, wenn sie ohne Fasten auf einem gesunden Körpergewicht gehalten wurden bzw. mit einem gesunden Körpergewicht lebten. Ähnliche Effekte zeigten sich auch in Beobachtungsstudien an schlanken gegenüber fettleibigen Menschen. Auch hier ist also primär die Energiebilanz und nicht das Fasten der Schlüssel zu einem längeren Leben bzw. zu mehr Erfolg. Wie du zudem vielleicht auch darüber hinaus weißt, habe ich schon oft über den Zusammenhang der täglichen Anzahl an Schritten und dem Fettverlust gesprochen. Wie eben gerade angesprochen, verbraucht körperliche Aktivität Kalorien und erhöht damit ebenso die Autophagie. Schon länger wissen wir aus der Epidemiologie, dass mehr Schritte mit einem geringen Sterblichkeitsrisiko sowie einem geringen Risiko für Demenz, Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten stark korrelieren. Ein brandneues Studienreview zeigte sich so zudem die sogenannten Blue Zones an. Das sind Gebiete mit dem höchsten Anteil an 100-Jährigen weltweit. Dabei fand man heraus, über welche Mechanismen sich körperliche Aktivitäten mit geringer Intensität, wie beispielsweise das Gehen, auf unsere Gesundheit auswirken. In den Blue Zones gehört das Gehen bis ins hohe Alter hin zu den alltäglichen Aktivitäten und Maßnahmen, die diese Menschen umsetzen. Je mehr Schritte die untersuchte Bevölkerungsgruppe umsetzte pro Tag, desto länger lebten sie. Fasten wird dagegen nicht im Paper als einer der Mechanismen erwähnt. Wenn du also länger leben willst, fokussiere dich lieber auf eine etwas erhöhtere Alltagsbewegung und auf ein gesundes Körpergewicht. Fasten kann dabei natürlich eine von vielen Mechanismen und Maßnahmen darstellen, die dazu beitragen, aber halt hier höchstens im Hinblick einer positiven Korrelation und eben nicht der so wichtigen und für uns entscheidenden Kausalität. Aber auch hier könnte es einen Nachteil geben, denn wie erwähnt, ist es mit dem Fasten deutlich schwerer, Muskulatur aufzubauen und diese auch zu halten. Aktuelle Untersuchungen zufolge ist ein zu niedriges Körpergewicht und erhöhter Verlust von Muskelmasse im Alter allerdings auch ein wesentlicher Grund für ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Man denke hier an die Sarkopenie und vor allem an die Gebrechlichkeit im Alter. Ein leichter Anstieg des BMI im gesunden Bereich und Krafttraining im Alter können dem ganz klar entgegenwirken. Studien zeigen zudem, dass eine regelmäßige Nahrungszufuhr etwas besser für die Aufbau von Muskelmasse ist als Fasten. Und wie schon gesagt, zeigen eben Studien, dass eine regelmäßige Nahrungszufuhr etwas besser für den Aufbau von Muskulatur ist gegenüber dem Fasten. Sprich auch hier, dies ist sehr, sehr, sehr nachträglich für die Gesundheit im Alter und für die eigene Lebenserwartung. Und auch hier, und jetzt drehe ich mich quasi im Kreis und mache die Rolle rückwärts, bedeutet das nämlich nicht, dass man mit Fasten nicht alt werden kann. Das habe ich halt auch nicht gesagt. Und ich hoffe, wir springen nicht von einem Extrem ins nächste und ich werde hier nicht missverstanden. Dennoch ist es eben nicht der heilige Gral für ein langes Leben, für das Maximieren der eigenen Gesundheit, auch wenn es ganz beliebt ist, das aktuell im Internet so zu propagieren. An der Stelle auch nochmal ein Wort zur generellen Gesundheit, denn Langleben ist schön und gut, aber es gibt ja auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Lebenserwartung und Gesundheitserwartung. Und ja, die Lebenserwartung steigt, also wie viele Jahre wir tatsächlich leben werden und auf dieser blauen Erde verbringen werden. Aber das bedeutet, oder hier ist ein Fehlglaube, auch ein großer Fehlglaube, den ich lange Zeit hatte, dass man ja diese Zeit auch tatsächlich in maximaler oder in voller Gesundheit erbringen und erleben wird. Und das ist halt eben nicht der Fall. Und Lebenserwartung ist schön und gut, aber was viel wichtiger für uns ist, ist unsere Gesundheitserwartung. Weil das ist ja, was wir wirklich sein wollen. Wir wollen ja eben nicht wie ein Stück Gemüse vor uns hin vegetieren, keinen klaren Gedanken mehr fassen können, uns nicht mehr bewegen können, uns in die Hosen machen und. Ich weiß nicht, ob das vermeidbar ist zu 100%. Ich glaube es nicht. Es sei denn, der Tod kommt vorher und holt uns vorher ab sozusagen. Also es ist ein Misserfolg oder ein Erfolg. Ich weiß es nicht. Darüber können wir uns gerne mit einem Proteinshake philosophisch am Lagerfeuer drüber unterhalten. Aber grundsätzlich sollte es unser Bestreben sein, unsere Gesundheitserwartung zu maximieren. Kann uns denn hier das Fasten dabei weiterhelfen? Wirklich eine sehr spannende Frage. Hier gibt es auch wieder zunächst ein ganz klares Ja, denn Fasten kann zahlreiche Gesundheitsmarker verbessern. Darunter den Blutdruck, die Blutfettwerte, die Blutzuckerkontrolle und auch den wichtigen Teilenumfang, der repräsentativ ist, auch für die eigene Gesundheits- und Lebenserwartung. Eine aktuelle Meta-Analyse mit den Studien der letzten 10 Jahre kam allerdings zu dem Schluss, dass es auch hier wieder eher am Kaloriendefizit bzw. an dem Vermeiden eines Kalorienüberschusses liegt, damit wir all diese Vorteile haben werden können und nicht per se am Fasten in Isolation. Und auch, dass eine kontinuierliche Kalorienzufuhr die gleichen Effekte hat, solange sie zu einem gesunden Körpergewicht führt und beiträgt. Ich mag das ja nicht, das gerne immer wieder zu betonen und das immer wieder in den Mund zu nehmen und das wie ein Kaugummi zäh auszuleiern. Aber die Welt, wirklich im großen Stile, versteht nicht den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Es sind diese beiden unfassbar langweiligen Begriffe, die bis in die höchsten Mainstream-Ebenen, TV, Radio, Magazine, Social Media, bis hin zu Studienanalysen häufig nicht verstanden werden, die dann ein ganz bestimmtes Bild abzeichnen und malen wollen, um eine bestimmte Ideologie oder Lebensweise zu propagieren. Und hier biegen dann die meisten Menschen einfach komplett falsch ab und treffen diese falschen in sich finalen geschlossenen Aussagen, die einfach so nicht tragfähig sind. Korrelation und Kausalität, das größte Geheimnis der Menschheit. So könnte man es schon fast sagen. Und damit sind wir beim Fazit angekommen. Mein Fazit zum intermittierenden Fasten im Jahr 2024. Nach wie vor, das Fasten ist eine von vielen Möglichkeiten, ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Es ist ein Werkzeug. Intermittierendes Fasten, Fasten mal abgesehen von dem religiösen Fasten, ist ein Werkzeug, welches wir anwenden können oder eben nicht. Im Vergleich zu einer gleichmäßigeren Frequenz proteinreicher Mahlzeiten über den Tag hinweg hatte sie doch den Nachteil, dass der Muskelaufbau dadurch etwas beeinträchtigt sein wird. Wenn du also maximal an Muskulatur aufbauen möchtest und auch lange halten magst, sowie beitragen möchtest, dass du ein langes, aber auch gesundes Leben führen kannst mit einem effektiven Fettverlust, würde ich dir eher vom Fasten abraten. Wenn dir Muskeln nicht ganz so wichtig sind und du Spaß am Fasten hast, dann ist das sicherlich eine valide Option für dich, die du durchaus umsetzen kannst, aber dann auch hier berücksichtigen solltest, genügend Proteine während des Nicht-Fasten-Fensters zu essen und auch vor allem weiterhin aktiv in der Alltagsbewegung zu sein und auch im Krafttraining. Denn diese beiden Punkte lassen dich nicht nur gesund altern, sondern halten auch deinen Stoffwechsel weiterhin aktiv bzw. auf einem hohen Niveau. Damit sind wir einmal mehr am Ende zum Thema des intermittierenden Fastens angelangt. Du kannst mir gerne mal eine Nachricht schreiben oder zukommen lassen, ob das Thema intermittierendes Fasten für dich relevant ist, wie deine Erfahrungen damit sind. Wie gesagt, ich habe selber 3 Jahre lang am Stück gefastet. Ich habe all das geglaubt, was propagiert wird. Ich bin jetzt gar nicht auf diese Wachstumshormon-Thematik eingegangen, weil wer in 2024 noch damit argumentiert, dass die erhöhte Wachstumshormonproduktion den Muskelaufbau maximieren wird, der ist halt leider komplett auf dem Holzweg unterwegs. Das ergibt überhaupt keinerlei Sinn und nichts ist anaboler als Kalorien und Protein, die man zu sich nimmt. Man kann kein Haus bauen ohne die Wirkstoffe bzw. die Bausteine, wenn diese nicht vorhanden sind, egal wie motiviert die Bauarbeiter sind, ne, wenn sie dann hohe Wachstumshormone, eine hohe Menge an Wachstumshormonen haben. Das mal hier vielleicht als metaphorisches Bild, welches ich zeichnen wollte. In diesem Sinne, ich habe es eben schon gesagt, ich mag es eigentlich gar nicht mehr sagen, Korrelation und Kausalität, damit lässt sich das Thema intermittierendes Fasten zusammenfassen. Es hat sich nichts geändert, auch nicht im Jahr 2024. Ganz im Gegenteil, und das ist im Grunde eigentlich der Unterschied zu meiner Fastenperiode 2016 rum, 17, 18 rum, dass wir heute viel mehr schöne Studien haben. Und zu diesem damaligen Zeitpunkt gab es sehr wenige Studien. Wir hatten diese Studien an Mäusen und Tieren sozusagen, über die wir jetzt hier auch gerade gesprochen haben. Und hier hat sich dieses Bild halt ganz klar abgezeichnet. Man hatte nicht diese Kontrollstudien, die waren nicht so gut ausgelegt. Man hatte nicht diesen Unterschied, den man gut erkennen konnte, weil man zum Beispiel Humanstudien hat oder weil man über den Kontext, über den Tellerrand gucken konnte. Und das Ganze hoffe ich hier einmal mehr für dich getan zu haben mit dieser Podcast-Episode. Mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es war lehrreich für dich. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib munter, bleib gesund. Maximale Progression dir im Training. Bleib anabol. Holzhacken, Wasser tragen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Serhat. Alles Gute, ich bin raus. Ciao.
Hey Athlet, hier ist Serhat nochmal. Kleiner Hinweis, wenn du mehr davon möchtest und direkt mit mir, meinem Team und 1000 weiteren Athleten durchziehen möchtest, stehen dir aktuell die Türen mit der 90-Tages-Challenge wieder offen auf www.90tage.de und ich wäre mehr als froh, dich hier über die nächsten 12 Wochen zu deiner Traumfigur begleiten zu dürfen. Ansonsten freue ich mich auch wahnsinnig über eine kleine Bestellung deinerseits auf quantumleapfitness.de oder aber über eine Bewertung zu diesem Podcast, denn genau davon lebt unsere Arbeit und dann gibt es uns auch tatsächlich noch im Morgen. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Mal dein Serhat.